Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Kann man neu anfangen im Leben, obwohl man sein altes Selbst immer weiter mitschleppt? Diese Frage taucht öfter in Romanen auf und oft heißt die Antwort, sieht eher schlecht aus mit dem Neuanfang. Wir reden hier aber gleich über einen neuen Roman, der ironisch und schelmisch und doch mit einiger Hoffnung von einem Neuanfang erzählt. Das ist der neue Roman von Jens Sparschuh. Der Waldmeister heißt er und gleich spreche ich mit Jens Sparschuh über diesen Roman. Zu den großen Einschnitten im Leben eines Menschen gehört das Ende des Arbeitslebens. Manche kommen sehr gut damit klar, nicht mehr arbeiten gehen zu müssen, manche aber auch gar nicht. Und von einem speziellen Fall von Arbeitslebensende und möglichem Neuanfang erzählt der Schriftsteller Jens Sparschuh in seinem neuen Roman Der Waldmeister. Und Jens Sparschuh ist jetzt hier bei uns im Studio. Guten Tag, seien Sie willkommen.
Guten Tag,
bei einem Schriftsteller wie Ihnen gibt es das ja eigentlich nicht, der Renteneintritt, oder? Sie sind ja offensichtlich mit Ihren 70 Jahren auch immer noch berufstätig.
Nö, bin ganz regulär auch Rentner geworden irgendwann und hatte ähnlich...
Auf dem Papier.
Ja, und hat dann auch wie er versucht, Ordnung in mein Leben zu bringen.
Wie er Ihr Roman hält?
Ja, und bei ihm kommt dann, es ist ja in schlechten Romanen und im wirklichen Leben oft so, dass die Vergangenheit einen einholt. Und mitten in dieses Ordnungsmachen kommt ein Leserbrief, eine Institution, die es ja gar nicht mehr gibt eigentlich, die erreicht den Sender und da beschwert sich ganz bitterlich Frau Wojtschke vom Landgasthof über diese dämliche Kritik, die er als letzte Radiokolumne da abgelassen hat. Und sie hat natürlich recht, im Januar quaken keine Frösche an ihrem See, schon allein das lässt an seiner Expertise zweifeln.
Sind Sie schon mitten aus Ihrem Leben raus in den Roman hineingeswitcht? Also es geht um einen Gastrokritiker, der bei einem Radio arbeitet und der seinen letzten Auftritt hat, weil er eben in Rente gehen muss, sagt der Sender. Und er hatte Probleme mit seinem letzten Beitrag und hat da aus der Konserve O-Töne genommen und dann fälschlicherweise Frösche im Januar quaken lassen. Eins seiner Vergehen bei seiner letzten Kritik, worüber sich diese Frau Wojtschke beschwert. Ich wollte noch was anderes fragen zum Anfang. Es gab ein schönes Porträt über Sie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, als Sie 70 geworden sind letztes Jahr und da hieß es sinngemäß, für Sie würde immer das Staunen am Anfang jeglicher Literatur stehen. Wenn das stimmt, welches Staunen stand denn am Anfang dieses Romans?
Das Staunen darüber, mir ist beim Schreiben klar geworden, was ich bisher immer verheimlicht habe, dass ich ja einen Großvater, Urgroßvater hatte, Ernst Kepler. Und jetzt staunen Sie, das sehe ich Ihrem Gesicht an.
Wo der will war, er hin, frage
Der ich war mich. Hotelbesitzer. Der war Inhaber des Gasthofs zum Goldenen Löwen in Freital-Potschappel, in der Nähe von Dresden. Ja, und eigentlich wollte ich über ihn was schreiben, nur ergab sich, dass die Faktenlage da viel zu gering ist. Es wäre eine interessante Geschichte gewesen, dieser Gasthof, der dann zu DDR-Zeiten HO-Restaurant wurde. Dann gab es irgendwelche Investoren, dann gab es die Elbflut, die den Ballsaal weggeschwemmt hat. Hier auf der Karte des Gasthofes steht immer erstes Haus am Platze. Ich glaube, es gab nur dieses eine Hotel dort. Aber die Faktenlage ergab sich nicht. Und dann sucht man nach einem Strohhalm. Und in dem Fall war der Strohhalm meine Großmutter, die in Radebeul gewohnt hat und die fantastisch kochen konnte. Die Tochter also von Ernst Kepler. Und das ist vielleicht manchmal besser, die Sache nicht nach dem Buchstaben, sondern nach dem Geist zu erfassen. Und Spirit, der Geist des Kochens, den habe ich von ihr irgendwie vererbt.
Es gibt auch so eine sächsische Großmutter aus Radebeul in ihrem Roman, der Waldmeister, die auch eine wichtige Inspiration ist für ihren Helden Odo Weingärtner. Aber schauen wir uns den mal erstmal so ein bisschen an. Der muss ja eben aufhören zu arbeiten und muss sich neu orientieren in seinem Leben. Wie ist das, wenn diese wöchentliche Routine, ich habe da diesen Auftrag, den muss ich abarbeiten, dann komme ich im Radio, dann werde ich gehört, auch wichtig für ihn. Für uns Radiomenschen sowieso. Wollten Sie vor allem davon dann erzählen, von diesem Knick im Leben eines Menschen mit dem Ende des Arbeitslebens?
Ja, es ist eine Herausforderung. Und je mehr er sich dann mit dieser Santa Wolczke notgedrungen, das sage ich hier an der Stelle schon mal, einlässt.
Das ist die Wirtin des Gasthauses, das er ungerecht kritisiert hat, und dann entsteht was Neues.
Da entsteht was Neues, ja. Und er kapiert plötzlich, dass dieses eine Ende, wo er als Kritiker am Essen seiner der Köche herumgemickelt hat, er hat ja selbst Koch gelernt, Koch mit Abitur. Das ist ja in der DDR eine tolle Berufsausbildung gewesen. Und er sieht plötzlich die Chance für sich, okay, dann zeigst du einmal, wie man das richtig macht. Mhm. Und da kommt ihm das Kochbuch seiner Großmutter sehr zu Pass, weil er Rezepte ausgräbt, die man heute bei diesem ganzen Fastfood, was es ja alles gibt, überhaupt nicht mehr kennt.
Und diese Figur, die da im Zentrum ihres Romans steht, das ist ja jetzt kein reiner Sympathieträger. Ne? Der ist eben Gastrokritiker, da bringt der Beruf schon was mit. Der hat was Mäkliges, was Pingeliges, was Besserwisserisches, dann auch durchaus im privaten Raum. Was mögen Sie an der Figur?
Es ist sehr autobiografisch.
Es ist ja auch so.
Es ist sehr autobiografisch. In uns allen ist ja Verschiedenes angelegt. Und wenn man Schriftsteller ist, dann erlebt man Abenteuer auf dem Papier. Und ich lasse mal dieses Pingelige, dieses Kontrollsüchtige mal richtig raus. Dann ist es gebannt. Das ist eine Art Beschwörung. Okay, so darf das mit dir nicht enden.
Sie spalten Ihre schlechte Seite ab und tun sie aufs Papier.
Es ist nur Selbsttherapie, was ich da am Schreibtisch mache.
Und er ist aber auch so ein kauziger Eigenbrödler, wie man sie eigentlich immer wieder findet in ihren Romanen, oder? Wenn man mal zurückguckt auf ihren großen Erfolg, der Zimmerspringbrunnen 1995, da gab es so eine Figur dann über den Hobbyhistoriker Wenzel aus dem Buch 1:1 bis zu ihm. Wie kommen immer wieder solche kauzigen Helden in ihre Bücher?
Ja, ich habe die ernsthafte Befürchtung, das hat mit mir zu tun, dass das durchaus ein verzerrtes Spiegelbild meiner selbst ist. Und okay, ich versuche es zu bannen. Und es ist ja nicht so, dass ich die mir aussuche. Diese Figuren suchen mich aus. Die wollen von mir beschrieben werden. All ihren Eigenheiten und Kauzigkeiten. Und so passiert das dann.
Und Sie haben diesen Helden, also diesen kauzigen Weingärtner, und sein Metier ist eben das Kochen, erst das Kritisieren, später legt er dann auch selbst Hand an und kocht selbst los. Was ist daran literarisch reizvoll, an diesem, sich in diesem Raum des Kochens, der Küche zu bewegen für Sie?
Also das ist ja, sonst beruflich war ich ja in ganz anderen Gebieten unterwegs, Philosophie und Logik, eine sehr deduktive Wissenschaft. Rein empirisch, rein erfahrungsbasiert, und es ist einfach zum Beispiel schön, bestimmte Erfahrungen einfach mal festzuhalten. Auch das ist Aufgabe der Literatur. Und es ist ja ganz generös, dass Kiepmeier und Witsch zum Preis von einem Buch 24 Euro zwei Bücher verkauft.
Inwiefern?
Weil hier lauter Rezepte drin sind, und dann hat der generöse Verlag auch noch ein Lesebändchen spendiert. Wenn man in dem Buch liest, kann man kurz mal dieses Bändchen als Markierung reinstecken und dann nachher das aufschreiben oder irgendwie sich speichern. Insofern, ja, es sind tatsächlich Erfahrungen, die sich hier mal schwarz auf weiß wiederfinden, und das hat schon seinen gewissen Reiz, ja.
Und Sie haben ja schon die sächsische Großmutter angesprochen, die eben auch in dem Roman mit ihren Rezepten, es gibt so ein Rezeptbuch handschriftlich, was sie hinterlassen hat, was in dem Roman immer wieder auftaucht, und eben ihre Küchenerfahrungen dieser Großmutter. Das heißt, das ist auch eine Lobpreisung der sächsischen Küche. Ne?
Absolut. Wenn man als Sachse in Preußen lebt, das ist eine Herausforderung, der man sich irgendwie stellen muss. Irgendwie gibt es ja alles. Wir haben tolle Wälder und Seen und Flüsse. Aber was dabei rauskommt, naja, da ist, wie man so komischerweise sagt, Luft nach oben. Und diese eiße Luft nach oben, die versucht der Odo Weingärtner jetzt zu verdrängen durch seine wunderbaren Traditionsgerichte, die zuerst nicht auf völlige Liebe stoßen. Die Anbauer sind da oft sehr mäklig und finden das nicht so toll. Aber allmählich entwickelt sich das.
Weingärtner war Gastrokritiker bei einem Berliner Privatsender, Radiosender, und fängt dann eben bei einem Brandenburger Landgasthof-Hotel neu an als Koch eben tatsächlich. Das ist so der große Handlungsbogen Ihres Buches. Jetzt ist Weingärtner, Sie haben schon gesagt, Koch mit Abitur, eine Spezialität der DDR-Berufslaufbahn, sowas lernen zu können. Er ist eben Weingärtner in der DDR aufgewachsen. Er hat einen Vater, der 1961 beim Mauerbau im Westen geblieben ist, was ja schon, ja, was Heikles ist für einen jungen DDR-Bürger und seine Familie. Das hat Konfliktpotenzial. Sie erzählen seine Geschichte, aber zum Beispiel seine Armeegeschichte, eher undramatisch mit so einem Zug ins Schelmenhafte auch wieder. Ist das für Sie der beste Weg? So
von obwohl die Geschichte, wo er, das ist eine selbsterlebte Geschichte. Ich war bei der Armee und musste als Mensch mit Abitur die ABC-Ausrüstung immer mit mir herumschleppen. Atomwaffen, bakteriologische und chemische Waffen. Und im Buch, da wird das abgewandelt, da muss der Odo berufsbedingt natürlich Kartoffeln schälen und der Unteroffizier versetzt der Wanne mal so einen Tritt. Mhm. Und das verbindet mich autobiografisch mit meinem Helden, aufspringen und diesem Unteroffizier hinterher zu hechten, der dann den Abgang macht, Böschung herunter und dann ist natürlich
der fliegt dieser in einen Hand Fluss.
Dann, das ist hochgefährlich.
Mhm. Ein Vorgesetzter angreifen bei der Armee.
Ja. Kann mitunter in Schwed enden, in diesem Militärknast. Und da gibt es die schöne Szene, die schweigende Mauer der anderen, die sich dann vor den Odo stellen. Bisher waren die ganz einverstanden damit, dass der Unteroffizier den armen Odo Weingärtner immer gequält hat. Aber hier haben sie gemerkt, oh, jetzt wird's gefährlich. Und dann der kleine Mann, der da Klaus heißt, sagt, also Unteroffizier, hör mal, wir haben doch gesehen, du bist über deine eigenen Beine gestolpert. Oder hat's jemand anders gesehen? Nö. Und dann, das ist natürlich schon, klar, es ist eine Slapstick-Szene, aber die hat ein Potenzial zum, wie ich das immer liebe. Für mich ist ein Text dann fertig, wenn das Komische und das Tragische ganz, ganz eng zusammengeführt werden. Am liebsten in einem Satz.
Und letzte Frage, Ihr Roman hat, wie gesagt, er hat viel Ironisches, da ist dann auch was Distanzierendes, was in der Ironie natürlich liegt. Aber, und Weingärtner ist eben, wie gesagt, auch nicht so eine ganz einfache Figur, den man sofort ins Herz schließen würde. Aber am Ende hat der Roman doch auch was Tröstliches, oder? Auch für Sie beim Schreiben?
Ja, wenn man anfängt, fängt man an und am Ende merkt man, oh, da ist was passiert. Da ist was passiert. Er hat sogar dieser seltsame Mensch, der mal gesagt hat, als er so eine Affäre mit einer Kassiererin hat, eine Frau passt nicht in mein Leben und in meine Küche schon mal gar nicht. Und am Ende entwickelt sich sowas wie eine, ja, geradezu Liebesbeziehung zu dieser Santa Wojcicki, zu der Wirtin. Also da ist schon sehr viel Hoffnungspotenzial.
In dem Roman Der Waldmeister von Jens Sparschuh, gerade erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch mit 366 Seiten, 24 Euro, ist der Preis. Vielen Dank für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke für die Einladung, danke.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die ukrainische Schriftstellerin Viktoria Amelina wurde im Sommer 2023 bei einem russischen Raketenangriff auf eine Pizzeria in Kramatorsk sehr schwer verletzt und sie ist an den Folgen dieses Angriffs gestorben, mit 37 Jahren. Jetzt ist ein Roman von Viktoria Amelina in deutscher Übersetzung erschienen. Ein Zuhause für Dom heißt dieser Roman und der Kritiker Marco Martin hat das Buch für uns gelesen. Seien Sie willkommen.
Ja, hallo.
Konnten Sie diesen Roman denn lesen, ohne ständig denken zu müssen an diesen schrecklich frühen Tod von Viktoria Amelina?
Ja, im Grunde genommen ist es unmöglich, das nicht im Gedanken zu haben, weil der Humanismus, und zwar nicht der aufgesetzte Humanismus, diese Erzählstimme ist so stark. Es geht um eine Familie in der Ukraine und die Sensibilität für die sogenannten kleinen Dinge im Leben ist so, so stark und auch nie auftrumpfend, dass man dann beim Lesen immer wieder daran an den Gedanken gestoßen wird. Und dieser Mensch, diese Frau, die diesen Roman geschrieben hat, ist ermordet worden.
Lassen Sie uns auf den Romantitel vielleicht zuerst mal schauen. Ein Zuhause für Dom. Wer ist denn dieser Dom und was ist sein Zuhause?
Ja, Dom heißt, kann ja auch gleichzeitig Zuhause heißen. Und Dom ist die Kurzform von Dominik. Das ist ein Königspudel, der im Osten der Ukraine zur Welt kommt und dann von seinem Herrchen mit der Tochter des Herrchens expediert wird, quasi nach Lviv, das frühere Lemberg, und dort in eine etwas skurrile Familie kommt. Großeltern, zwei Töchter, zwei Enkeltöchter. Und der Hund, der die Menschensprache versteht, aber selbst natürlich nicht sprechen kann, beobachtet und ja, schreibt sozusagen diesen Roman.
Und also kommt in diese Familie, dann ist es eine Familiengeschichte, die da erzählt wird?
Es ist eine Familiengeschichte, natürlich vor dem Hintergrund der Sowjetunion, vor dem Hintergrund der stalinistischen Massenrepressionen der 30er Jahre, vor dem Hintergrund auch des Gigantomanischen der Sowjetunion, die ja das Alltagsleben ihrer eigenen Bürger nicht hinkriegte, aber in den Weltraum flog. Und der Großvater war ein Pilot, der es natürlich nicht in den Weltraum geschafft hat, sondern ein paar Kilometer darunter, aber immer noch davon träumt und in seinem Garten vor den Toren von Lviv tatsächlich unter einer Plane eine alte MiG stehen hat, in deren Cockpit er sitzt.
Also so ein Militärflugzeug.
So ein Militärflugzeug, das sich natürlich nicht mehr bewegt. Und er sitzt in dem Cockpit und träumt seine sowjetische Vergangenheit zurück und vergisst dabei, dass die sowjetische Vergangenheit natürlich überhaupt nicht so gloriös war. Er musste, um aufsteigen zu können, seine Familienmitglieder, die während des Holodomor umgekommen sind, verleugnen. Und all das kriegt der Hund mit, weil der Alte prappelt. Und man denkt ja, so ein Königspudel, der guckt nur, der kriegt das nicht mit, aber er kriegt das sehr wohl mit und er kriegt auch die ganzen Familienverhältnisse innerhalb dieses Kosmos mit, wo dann das Private immer wieder ins Gesellschaftliche changiert, aber das derart plausibel ist, weil keiner der Figuren irgendein Träger einer Idee ist, sondern sie alle als Menschen auch in ihrer Verletzlichkeit zum Beispiel sichtbar werden, zum Beispiel einer der Enkelin ist seit dem vierten Lebensjahr blind.
Wie weit geht dieser Roman denn heran an unsere Gegenwart? Konzentriert er sich auf diese sowjetische Zeit oder wie ist das?
Es ist die postsowjetische Zeit, es beginnt 1992 und es endet 2005. Das heißt, wir haben die ganzen ersten Jahre der unabhängigen Ukraine, als es noch ein postsowjetischer Oligarchenstaat war, drin im Roman, bis dann 2004, bis zum ersten Versuch, aus dem postsowjetischen Orbit auszusteigen, nämlich der Orangenrevolution von 2004, wo der etwas schon gealterte Hund dann auch dabei ist. Und das alles wird abgedeckt. Aber wie gesagt, es ist keine Panorama-Breitpinselei.
Und dass jetzt ein Hund das Ganze beobachtet, welche Konsequenzen hat denn das fürs Erzählen dieses Romans?
Ja, also der Hund ist jetzt kein E.T.A. Hoffmannscher Carter Moore. Es ist kein forciert naiver und kein forciert Bescheidwisser. Er guckt sich das einfach an. Er erschnüffelt Spuren. Wenn Menschen kommen, spürt er in deren Kleidung, was deren Vergangenheit gewesen ist. Ob das jetzt Kleinkriminelle waren, ob das Menschen waren, die sich als Arbeiter durchgeschlagen haben. Er erschnüffelt das und guckt und wir staunen mit ihm. Und das ist eine ganz, ganz große Kunst.
Und Sie haben ja schon am Anfang gesagt, wie beeindruckt Sie waren von der ethischen Haltung, die sich in diesem Roman ausprägt. Und sind Sie von der ästhetischen Gestaltung genauso beeindruckt?
Absolut. Man sagt ja oft immer, das Gute ist langweilig. Aber das ist gar nicht so. Die Familie ist gar nicht mal so besonders gut. Sie hat schon ziemlich ein Rad ab, aber es sind keine Bösewichte. Und sie versuchen dann, ihr Leben zu leben, mit ihren Biografien irgendwie zurechtzukommen. Eine der Frauen ist eine überforderte Lehrerin, die nach der Umstellung der sowjetischen Unterrichtspläne plötzlich sich ganz neu erfinden muss. Und wir sehen das alles aus der Perspektive des klugen Pudels. Und das macht, ich muss sagen, Freude.
In dem Roman Ein Zuhause für Dom von Viktoria Amelina. Das Buch wurde übersetzt aus dem Ukrainischen von Jutta Lindekugel. Im Mauke Verlag ist der Roman erschienen mit 500 Seiten. Der Preis 26 Euro. Vielen Dank an Marco Martin.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Andreas Hartung. Ich habe gerade die Odyssee gelesen von Homer in einer Übersetzung von Roland Hampe aus dem Jahr 1986. Es ist eine etwas modernere Übersetzung. Es ist immer noch nicht so geschrieben wie ein moderner Roman. Es ist schon etwas eigenartig geschrieben, aber man kann sich daran gewöhnen, man kann es gut lesen. Es bleibt unheimlich viel hängen. Ich habe es vor 20 Jahren schon mal gelesen. Es war selbst mal so, ich war in der Kunsthalle, habe mir Bilder angeschaut und es gibt die Geschichte in der Odyssee, wo Odysseus bei König Nausikus strandet. Die Tochter von König Nausikus, Nausikaa, geht mit ihren Dienerinnen an die Flussmündung zum Wäschewaschen. Und er kommt dann, Odysseus, nackig, aus dem Gebüsch. Und diese Szene war auf einem Gemälde dargestellt. Und das habe ich erkannt, ohne die Unterschriften zu lesen bei dem Bild. War ich total begeistert. Und das Buch ist voll mit solchen Geschichten.
Wie frei darf man umgehen mit einer Größe der deutschen Kulturgeschichte wie Johann Sebastian Bach? Diese Frage hat vor kurzem ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aufgeworfen unter der Überschrift »So kennen wir Bach ja gar nicht«. Der Artikel setzt sich auseinander mit einer Novellensammlung des Schriftstellers Christoph Hein mit dem Titel »Das Havelberger Konzert«. Da geht es um Johann Sebastian Bach. Und der Autor dieses Artikels in der FAZ, der Musikhistoriker Eberhard Spree, der wirft Christoph Hein vor, dass einiges in seinen Bach-Novellen seiner Fantasie entsprungen sei und nicht der historischen Realität entspreche. Über diesen Vorwurf kann ich jetzt sprechen mit Christoph Hein. Guten Tag nach Havelberg, Herr Hein.
Ich grüße Sie ganz herzlich, hallo.
Wie finden Sie das denn erstmal, dass sich jemand Ihre Novellen so ganz genau anschaut und überprüft, ob sie den historischen Fakten entsprechen? Das ist ja auch eine Form von Ernst nehmen.
Ja, wenn es etwas ernsthafter wäre, dann wäre es was von ernst nehmen. Mhm. Ich finde den Artikel von diesem Herrn Spree etwas zu leichtfertig. Wenn er mir Fantasie unterstellt, das nehme ich ja noch hin, das ist ja ganz ehrenwert für einen Schriftsteller. Aber dieser Herr Spree hat sich ja sein Leben lang mit dem Leben von Anna Magdalena Bach beschäftigt, aber offenbar nicht mit dem Leben von ihrem Ehemann Johann Sebastian Bach. Also dazu hat er zu viele Unsinnigkeiten und Fehler in seinem kleinen Beitrag.
Lassen Sie uns mal einen Vorwurf genauer anschauen. Ihr Buch heißt ja eben das Havelberger Konzert und Eberhard Spree schreibt nun, es sei sehr unwahrscheinlich, dass Bach einen Auftrag für solch ein Havelberger Konzert bekommen habe. Es gebe keinen Hinweis darauf in den historischen Quellen, dass Bach auch mit einer Komposition für so ein Konzert begonnen habe. Sagen Sie jetzt als Schriftsteller, kann ich das trotzdem erfinden?
Dieses Havelberger Konzert ist die einzige Erfindung von mir in dem Novellenband. Es gibt keinen Beleg darüber, dass er damit beauftragt wurde. Allerdings, dieses Havelberger Treffen dieser sechs Könige hat stattgefunden, wo ein Vertrag gegen einen skandinavischen Staat geschlossen wurde und große Gastgeschenke ausgeteilt wurden. Und völlig üblich für diese Zeit wäre ein extra Konzert. Dieses Konzert ist nicht überliefert, es hat nicht stattgefunden und insofern ist meine Fantasie, dass ein Bach damit beauftragt wurde und es nicht dazu kam, weil der Sohn des alten Fritzens in Sachen Kunst viel zu geizig war, durchaus glaubwürdig. Also es ist nicht unglaubhaft, was ich da erfunden habe, aber es ist erfunden.
Und ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt schauen, bevor wir vielleicht ein bisschen allgemeiner werden. Aber da fand ich, so verschiedene Wahrheiten stehen da nebeneinander. Vielleicht, wenn ich es richtig verstanden habe. Nämlich ein anderer Vorwurf des Musikhistorikers gegen Sie. Sie lassen Bachs Witwe Anna Magdalena Bach sagen, sie befürchte, dass Bachs Musik nach seinem Tod vergessen werde. Ich habe das jetzt verstanden als Anspielung darauf, dass Bachs Musik ja tatsächlich lange so gut wie vergessen war, bis sie im 19. Jahrhundert wiederentdeckt wurde im Musikleben. Jetzt sagt der Musikhistoriker, es gäbe Belege dafür, dass der Leipziger Stadtrat zum Beispiel mit Bachs Witwe über die Übernahme einiger seiner Musikalien sprechen wollte. Deswegen könne von vergessen nicht die Rede sein. Also das ist so die faktische Ebene gegen eine gleichnishafte Ebene. So habe ich es verstanden. Wie ist es für Sie?
Zur faktischen Ebene gehört, dass Bach für 100 Jahre lang vergessen worden ist. Und einer seiner Söhne als der viel wichtigere Bach wahrgenommen wurde. Also dieses Vergessen ist nicht erfunden von mir. Das fand tatsächlich statt.
Was würden Sie denn grundsätzlich sagen? Wie viele Freiheiten kann man sich nehmen als Schriftsteller, wenn man mit so einer historischen Figur wie Johann Sebastian Bach umgeht? Sie haben ja schon gesagt, ein Konzert haben Sie selbst erfunden.
Ja. Ich denke, man kann sich jede Freiheit nehmen, sofern sie nicht den Originalen, den überlieferten Sachen entgegensteht. Also ich habe sehr genau dieses Bachsche Leben studiert. Das, was ich erfunden habe, wie gesagt, es ist eigentlich nur dieses eine Konzert, widersteht nicht dem Überlieferten. Also es kann durchaus sein, dass ein Bach, wie ich da beschrieben habe, beauftragt wurde und es dann wegen fehlender Bezahlung nicht stattfand. Wäre denkbar, weil Bach war in der Zeit durchaus ein begehrter, beliebter Komponist, der auch für solche Großaufträge in Frage käme.
Ich habe mir auch überlegt, wie ist das, welche Signale muss so ein Buch dann auch aussenden? Also es ist klar, es ist in einem literarischen Verlag erschienen, es ist ein literarischer Text, es sind Novellen, Sie sind ein Schriftsteller, das sind ja alles schon Signale. Bei Ihrem Buch gibt es ein zusätzliches, so habe ich es auch verstanden, vorn in Ihrem Buch ist ein Johann Sebastian Bach Porträt von Bernhard Heisig, also die Abbildung eines Gemäldes. Das ist jetzt kein naturalistisches Bild von Bach, sondern eine sehr starke Interpretation dieses Gemälde. Ist das für Sie auch so ein Signal? Achtung, hier kommt eine Erfindung, hier kommt Literatur.
Nein, es war vor allem, deswegen ich darauf Wert lege, dass dieses Heisig-Bild reinkommt. Es ist für mich das schönste Bach-Porträt, was ich kenne. Aha. Also wie nah oder fern es dem Original ist, weiß ich nicht. Aber es ist für mich ein unglaublich schönes Bach-Porträt. Da steckt so die Demut drin und der Stolz. Mhm. Das ist so beides, was auch Bach auszeichnet. Demut und Stolz. Selbstbewusstsein, das alles strahlt das Gemälde aus.
Wie halten Sie das denn als Leser, Herr Hein, wenn Sie jetzt einen Roman lesen über eine reale historische Person? Denken Sie dann beim Lesen, bei allem, was Sie in dem Roman erfahren über diese Person, könnte auch erfunden sein?
Wenn die Figur mich sehr interessiert, schaue ich mir dann doch schon die ganze Geschichte auch noch an, um zu sehen, wie weit das übereinstimmt. Aber ansonsten interessiert mich doch am meisten, was der Schriftsteller da mit der Figur, mit der erfundenen Figur macht. Was er bewirken kann.
Sie haben jetzt zu Ihren Bach-Novellen erzählt, dass Sie die geschrieben haben, weil Sie der Intendant des Leipziger Bachfestes, Michael Maul, eingeladen hatte zu einer Lesung beim Bachfest 2025, also im vergangenen Jahr. Was hat denn Michael Maul oder vielleicht auch jemand anders aus diesem Bachfest-Umfeld gesagt zu Ihren Novellen mit dieser einen Erfindung eben des Havelberger Konzerts?
Ich hatte mich Professor Maul eingeladen, bei den Bachtagen eine Lesung zu machen. Ich sollte aus irgendeinem Text von mir etwas lesen. Das fand ich unangemessen bei den Bachtagen. Ich habe mich deswegen hingesetzt und habe diese Bach-Novellen geschrieben. Was Professor Maul sagt, da wäre es eigentlich von der FAZ angemessen. Sie würden ihn fragen, statt den Herrn Speer, der Speer-Spree. Ich denke, Professor Maul könnte das genauer einordnen und dichten und werden.
So kennen wir Bach ja gar nicht, meint der Musikhistoriker Ebert Spree zu den Bach-Novellen des Schriftstellers Christoph Hein in seinem Buch Das Havelberger Konzert. Das Buch ist im Insel Verlag erschienen. Herr Hein, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.